Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und ich spreche heute mit meinem Kollegen Nils Nauhauser, Leiter der Abteilung Altersvorsorge bei uns im Haus, über ein Thema, zu dem es aktuell gerade sehr viele Fragen gibt, nämlich die Altersvorsorge. Die Bundesregierung hat eine Reform beschlossen, die bisherige Riester-Rente wird abgelöst und eben durch ein Altersvorsorgedepot ersetzt, also damit gibt es dann eine neue Möglichkeit fürs Alter vorzusorgen und das bringt einige Veränderungen mit sich. Und ich glaube, und das kriegen wir auch so bei uns in der Beratung und auch in den Online-Seminaren mit, dass sich viele Menschen gerade fragen, was kommt da eigentlich jetzt genau auf sie zu? Was müssen, was können sie machen, was verändert sich? Also ich freue mich ganz besonders, dass Nils sich die Zeit nimmt, das mal mit uns aufzudröseln. Hallo Nils.
Hallo Niklas, ich freue mich auf das Gespräch. Gibt eine Menge zu erzählen.
Fangen wir einfach direkt mit der Reform an. Also ab 2027 soll die Altersvorsorgereform in Kraft treten. Vielleicht kannst du einfach mal gerade kurz beschreiben, was sind denn so die wichtigsten Änderungen, die dann in Kraft treten?
Also da gibt es im Wesentlichen vier wichtige große Änderungen, über die wir alle noch sprechen müssen. Aber eines will ich kurz vorwegschieben. Viele der Änderungen sind richtig gut und in den meisten Fällen wird es für Verbraucherinnen und Verbraucher vorteilhaft tatsächlich sein, von dem alten Riester in das neue System zu wechseln. Und auch gut für die, die noch nicht mitmachen. Ein Neuabschluss wird ebenfalls für die meisten Menschen sinnvoll sein, zumal jetzt fast jeder die Förderung erhält, eben auch Selbstständige. Aber jetzt gehen wir mal kurz in die vier Änderungen, ganz kurz in der Übersicht, über die wir heute sprechen. Also Punkt 1 ist, die Förderung wird geändert. Die hängt jetzt direkt von den eigenen Beiträgen ab. Also man muss mindestens 120 Euro pro Jahr einzahlen, darf maximal 1.800 Euro pro Jahr einzahlen. Und wer mehr einzahlt, kriegt mehr Förderung. Das war vorher ein bisschen komplizierter. Dann Punkt 2, es gibt eine neue Produktart. Die ist jetzt in aller Munde, das sogenannte Altersvorsorgedepot. Das hat keine Garantie und man kann mit diesem Depot in Wertpapiere investieren, zum Beispiel auch in ETFs. Und dann Punkt 3 ist eine wesentliche Neuerung für alle, die es einfach mögen statt kompliziert. Da gibt es nämlich eine Variante dieses Altersvorsorgedepots, das sogenannte Standarddepot. Das wird es geben und es wird es auch von einem staatlichen Träger geben. Also da ist die Hoffnung, einfach und günstig wird es werden. Und Punkt 4 ist der letzte Punkt, über den wir auch noch reden müssen, das ist nämlich die Auszahlungsphase. Da gibt es auch eine ganz große Änderung, nämlich man muss nicht mehr eine lebenslange Rente nehmen. Man kann auch einfach dem Anbieter sagen, ich hätte gerne eine Rente bis zum 85. oder bis zum 90. Lebensjahr, Feierabend. Und das ist für all diejenigen, die jetzt in dem alten Riester stecken und die Kosten für eine lebenslange Rente nicht mehr ausgeben wollen, weil da viel Provisionen und Abschlusskosten anfallen. Natürlich eine echte Verbesserung, weil sie dann raus können.
Okay, das sind eine ganze Menge Punkte. Da wollen wir uns die Zeit nehmen, da im Detail auch nochmal drüber zu sprechen. Aber mal kurz vorweg ein, zwei Sätze zu dem staatlichen Standarddepot, ne? Weil ich glaube, du hast auch am Anfang so gesagt, ja, für viele könnte sich ein Wechsel lohnen. Da passiert was Interessantes. Ich glaube, das basiert wahrscheinlich auch nicht unwesentlich auf den Hoffnungen in dieses neue Standardprodukt. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, das ist ein echter Gamechanger, ein Meilenstein. Wir in den Verbraucherzentralen haben ja seit vielen Jahren so ein staatlich organisiertes Standarddepot gefordert. Und da waren wir auch in Berlin bei der Anhörung im Bundestag und haben da uns da mal stark gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich gekommen und es wird so ein staatliches organisiertes Standarddepot geben. Die Idee von diesem staatlich organisierten Standarddepot ist, dass es den Menschen ermöglicht wird, für die Absicherung in der Rente relativ simpel an den Erträgen des Kapitalmarkts teilzuhaben. Die Schweden machen das vor seit vielen Jahren und die haben dort seit 25 Jahren eine Rendite von über 11%, die dort mit einer aktienförmigen Anlage erzielt worden sind. Bei Riester war ja das Problem, dass die Produkte viel zu teuer war und die Förderung war letztendlich nur ein Geschenk an die Finanzlobby. Und dieses Problem bricht jetzt das staatlich vorgesehene Standardprodukt auf.
Du hast gerade schon gesagt, die Kritik der Verbraucherzentralen war ja auch immer an Riester und anderen Altersvorsorgeprodukten, dass sie sehr teuer sind, dass eben auch nur verkauft wurde oder wird, was hohe Provisionen bringt. Glaubst du, dass sich das jetzt mit diesen neuen Produkten, die es da geben wird, ändern wird?
Ich bin skeptisch. Auf der einen Seite befürchte ich, dass natürlich auch weiterhin fondsgebundene Rentenversicherungen verkauft werden, mit schlechten Anlagekonzepten, völlig überteuert, weil sich ja an diesem Problem nichts ändert. Es wird verkauft, was Provision bringt. Das hat der Gesetzgeber nicht gelöst. Aber positiv, es wird ein staatlich organisiertes Standardprodukt geben, ein Standarddepot. Und damit kann man ja einfach kostengünstig vorsorgen. Und daneben gibt es sicherlich auch Neobroker und Direktbanken, wo man mit ETFs besparen kann. Und das ermöglicht dann eben für die Zukunft deutlich bessere Renditechancen als bislang.
Weniger Kosten wahrscheinlich auch.
Ganz genau.
Okay, aber nun haben wir noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest ungefähr ein gutes halbes Jahr, nicht ganz Zeit, ja, bis es denn losgeht, bis das Reformgesetz dann gültig ist. Wird es dann auch schon Anfang 27 dieses Standardprodukt, das staatliche Standardprodukt geben?
Beim staatlichen Träger bin ich jetzt nicht so optimistisch. Da ist im Moment die Bundesbank im Gespräch, vielleicht auch die Kenfo. Also es sind so zwei staatliche Träger, die das sicherlich gut machen können. Aber ob die zum 1.1. schon so weit sind, dass sie da den Verbrauchern, Verbrauchern ein Produkt anbieten können, ich habe Zweifel. Ja, aber wir müssen jetzt politisch einfach Druck machen, dass es möglichst schnell geht. Weil es wichtig ist, dass der staatliche Träger so bald wie möglich am Start ist, weil das natürlich auch auf den Wettbewerb Druck macht. Es gibt auch Standardprodukte von den privaten Anbietern, die sind auch nicht so teuer, da ist ein Kostendeckel drauf, reden wir noch drüber. Aber der staatliche Träger soll natürlich auch einen Anker setzen und hier eine Benchmark setzen, dass die Anbieter eben nicht weiter abkassieren.
Das heißt jetzt aber erstmal in Ruhe abwarten, was in dem nächsten halben Jahr so passiert, oder?
Ja, genau. Jetzt auf jeden Fall abwarten. Es gibt im Moment auch nichts abzuschließen. Das geht erst ab dem nächsten Jahr. Und ja, dann können wir über die vier Änderungen mal der Reihe nach sprechen.
Ja, genau. Ich fasse das gerade nochmal zusammen. Also du hattest gesagt, es ist einmal die Förderung, wo sich was ändert. Dann gibt es eine neue Produktart, das Altersvorsorge-Depot. Dann hatten wir gesagt, es gibt das Standard-Depot. Das müssen wir dann auch nochmal ein bisschen auseinanderdröseln, wo da der Unterschied ist. Und dann Änderungen für die Auszahlungsphase. Ich würde sagen, fangen wir mal mit den Änderungen, was die Förderung angeht, an.
Ja, gerne. Also die Förderung ändert sich grundlegend. Aber bevor wir jetzt über die Eurobeträge im Detail sprechen, ist noch eins wichtig klarzustellen. Also diese Förderung wird natürlich da draußen im Finanzvertrieb immer als Geldgeschenk dargestellt. Ja, weil du kriegst 540 Euro vom Staat, dann kann man die Produkte viel leichter verkaufen. Das war bei der Riester-Rente ja auch schon so. Aber wenn man es mal ein bisschen vereinfacht darstellt, im Grunde ist es bei der Riester-Rente und auch beim Altersvorsorgedepot so, dass das Einkommen ins Alter verlagert wird. Man nennt das Steuerstundung oder auch nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, das Einkommen wird einfach später versteuert. Man spart sich also heute Steuern bzw. erhält Zulagen und muss dafür die spätere Rente versteuern. Also geschenkt wird da nichts, ist mir wichtig, ne, weil das jetzt nicht ähnlich wie bei der Wohnungsbauprämie eine einmalige Zulage ist, die man dann behalten darf, sondern es hat eine Kehrseite, man muss später Steuern zahlen.
Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis. Steuerberatung machen wir in der Verbraucherzentrale nicht, aber das sollte man im Auge behalten, dass, wenn da mit Geschenken geworben wird, dass da manchmal nicht so viel hintersteckt.
Genau. Und jetzt zu den Beträgen. Also die neue Grundzulage beträgt 540 Euro im Jahr maximal. Bislang sind es ja 175 Euro. Also die steigt deutlich. Und dieser Betrag setzt sich zusammen. Also es gibt so eine zweistufige Förderung. Also wer bis 360 Euro einzahlt, der kriegt vom Staat pro Euro, den er selber einzahlt, 50 Cent dazu. Das macht also bei 360 Euro 180 Euro Zulage vom Staat. Für größere Einzahlungen über 360 Euro bis 1800 Euro gibt es eben nicht mehr 50 Cent pro Euro, sondern nur noch 25 Cent pro Euro. Und so kommt man eben auf diese neue Grundzulage von 540 Euro. Ja, das klingt jetzt nach einer satten Erhöhung der Förderung. Ja, aber das ist zu kurz gedacht.
Ich verstehe nicht ganz warum. Also ich meine, wird vermutlich was mit der Steuergeschichte zu tun haben, aber erstmal 540 ist mehr als bisher 175 Euro, deutlich mehr.
Das ist absolut richtig. 540 ist mehr als 175, aber man muss immer auch sehen, es ist diese nachgelagerte Versteuerung. Ne? Also wer bislang nur 175 erhalten hat, der hat satte Steuervorteile kassiert, weil es diesen Sonderausgabenabzug gibt. So, und die Steuervorteile werden dann jetzt einfach weniger, geringer ausfallen, weil ja schon die Zulage, die auf den Vertrag geflossen ist, entsprechend angestiegen ist. So, das ist also nur eine Verschiebung letztendlich vom Girokonto, wo die Steuerersparnisse draufgeflossen sind, hin zum Altersvorsorgevertrag. Also ist nicht immer sozusagen eine Ausweitung der Förderung.
Klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Vielleicht kannst du das nochmal so auf den Punkt bringen. Ganz einfach. Für wen lohnt sich denn die Förderung künftig? Ich meine, erstmal würde ich sagen, kann ich doch mitnehmen, oder?
Auf jeden Fall. Wichtig ist, für Familien ist es besonders attraktiv. Dann da ist es so, man kriegt diese Grundzulage, über die wir gerade schon gesprochen haben, und eben zusätzlich für jedes kindergeldberechtigte Kind nochmal 300 Euro Kinderzulage. Die gab es im alten System nur für ab 2008 Geborene. Jetzt gibt es sie für alle Kinder, ne? 300 Euro pro Kind. Und um diese 300 Euro pro Kind zu erhalten, muss man mindestens 300 Euro einzahlen. Also 1 Euro pro eigene Einzahlung gibt es zum Start dazu. Also wenn man es jetzt vereinfacht sagt, ab 360 Euro kriegt man die volle Kinderzulage, für drei Kinder macht das 900 Euro und eben 180 Euro obendrauf für die Grundzulage. Mehr kann man einzahlen, lohnt sich nicht mehr ganz so sehr wie die ersten 360 Euro.
Also okay, ich versuche es mal zusammenzufassen. Unterm Strich, Grundförderung gibt es einmal ohne Kinder, es gibt die Grundförderung mit Kindern und es lohnt sich eher für Familien diese Förderung mitzunehmen. In den anderen Fällen muss man genau hingucken, was dabei unterm Strich dann bleibt, ja?
Genau, da ist es eine Verlagerung der Steuern ins Rentenalter. Das kann auch sehr vorteilhaft sein, ne? Da reden wir noch drüber. Aber letztendlich ist diese hohe Zulagenförderung besonders interessant bei Familien mit Kindern.
Okay, haben wir dann soweit zum Thema Förderung schon alles gesagt?
Ja, im Wesentlichen haben wir es gesagt. Um das nochmal einzuordnen, ja, es gibt eine Förderung, Zulagen, Steuersparnisse, aber bitte nicht Augen zu machen, sobald der Anbieter sagt, hier gibt's Geldgeschenke vom Staat, sondern immer kritisch hingucken. Und wir reden ja gleich noch über die Kosten, denn die sind natürlich auch entscheidend, dass die möglichst niedrig sind, sonst ist die Förderung durch Kosten wieder aufgefressen.
Okay, dann kommen wir nun zu der zweiten wesentlichen Neuerung, ne? Das sind die Produkte. Und wir haben es schon ein paar Mal genannt, ein neues Produkt wird es geben, nämlich das sogenannte Altersvorsorgedepot. Was ist das eigentlich? Was ist neu daran?
Ja, also jeder, der weiß, was ein Depot ist, dem ist das vielleicht schon ein bisschen vertrauter, ne? Dann ist es ein No-Brainer. Also es ist ein Depot mit Wertpapieren. Da kann man also Wertpapiere reinlegen. Im Wesentlichen sind das hier Aktienfonds und Rentenfonds, also eine breit gestreute Anlage am Aktienmarkt und einige Zinspapiere. Idealerweise legt man da natürlich ETFs rein, weil die natürlich besonders günstig sind und mehr Rendite bringen. Aber da verweise ich auf unsere Podcast-Folge zum Thema ETFs, wo wir das ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ja, der Haken bei diesem Altersvorsorgedepot ist, du kannst jetzt nicht ganz beliebig auswählen, welche Wertpapiere. Also du darfst jetzt keine einzelnen Aktien da reinlegen. Das ist ein bisschen arg riskant. Hat der Staat gesagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Und ansonsten gibt es eine sogenannte Positivliste, also bestimmte Aktienfonds, bestimmte Rentenfonds aus bestimmten Risikoklassen. Die darf man kaufen. Und dann leider darf man auch noch ein paar andere Sachen. Also offene Immobilienfonds darf man auch da reinlegen, finde ich jetzt nicht so gut. LTIFs, langfristige Infrastrukturfonds dürfen auch da rein, sehe ich auch eher kritisch. Aber das Wichtige und Gute ist, Rentenfonds, Aktienfonds darf da rein und mehr braucht man aber auch nicht zur Altersvorsorge.
Weil du gerade sagst, dies und jenes kann ich da rein tun, bestimme ich das denn selber? Oder gibt es dann am Markt Produkte, wo schon bestimmte Fonds oder Rentenfonds drin sind? Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Ja, also das Altersvorsorgedepot ist erstmal ein Vertrag und dann sagt dir der Anbieter, hier gibt's eine Liste von Investmentfonds, die du wählen kannst und dann kannst du selber entscheiden, welche Investmentfonds du kaufen möchtest von deinen Sparbeiträgen. Du kannst das auch aufspalten, du kannst auch sagen 50 Euro in den, 50 in den und kannst das entsprechend aufsplitten. Eins vielleicht noch, weil wir hier von Altersvorsorgedepot sprechen, auch ein Versicherer wird sowas anbieten, ist aber dann eigentlich rechtlich gesehen kein Depotvertrag, sondern ein Versicherungsvertrag. Darf man aber trotzdem Altersvorsorgedepot nennen. Von daher immer gucken, was dann im Vertrag steht und welches Produkt man abschließt, weil Rentenversicherungen ja tendenziell, so haben wir die letzten Jahre gesehen, immer deutlich teurer sind als so ein simples Wertpapierdepot.
Okay. Und im Unterschied zu dem, was jetzt angeboten wird, ist eben, jetzt werden gar keine Depots angeboten. Jetzt bin ich so bei Versicherungsverträgen und solchen Geschichten, wo wir immer gesagt haben, das ist zu teuer, das bringt keine gute Rendite. Jetzt habe ich hier ein Depot, da habe ich aber diese Garantie nicht mehr, aber ich habe die Möglichkeit, eine höhere Rendite zu erzielen damit.
Ja, also jetzt gab es diese Depots in der Form so nicht. Es gab sogenannte Fondssparpläne, da durfte man dann einen Anbieter wählen und der hat dann entschieden, dass dein Geld und in welche Fonds das investiert. Also da war schon auch der Erwerb von Aktienfonds möglich, hat aber den Nachteil, die Produkte waren teuer, die Produkte hatten Garantien und viele, die sowas abgeschlossen haben, haben deshalb sehr, sehr schlechte Renditen eingefahren und nur sehr wenige hatten das Glück, eine ordentliche Rendite zu erhalten. Die Aktienmärkte sind gestiegen und diese Renditen sind eben leider nicht überall angekommen.
Okay, wie sieht es denn aus jetzt, wenn jetzt die neuen Produkte kommen, dann gibt es ja viele Menschen, die haben schon irgendwelche Verträge. Würdest du denen empfehlen, dahin zu wechseln in so ein Altersvorsorgedepot?
Sag ich dir gleich was dazu, nur noch zwei Eckpunkte zu dem Altersvorsorgedepot. Ja, das eine ist, es hat keine Garantie, das hast du schon angedeutet. Das muss man einfach wissen. Ist das tragisch? Sage ich ganz klar, nein. Denn wer Sicherheit haben will, braucht keine Garantie, sondern braucht sichere Anlagen. Und eine sichere Geldanlage sind ja Rentenfonds und Renten-ETFs. Da kann man also das Geld auch sicher investieren, ohne dass da formell eine Garantie draufsteht. Und das Zweite ist, der Gesetzgeber hat noch ein paar Regeln umgesetzt für dieses Altersvorsorgedepot, was auch besser macht als Riester, nämlich die Abschlusskosten werden gestreckt über die ganze Vertragslaufzeit und beim Wechsel sind die Kosten auf 150 Euro gedeckelt. Also da gibt es dann auch deutlich engere Marktregeln, die verhindern, dass die Anbieter die Verbraucher abziehen können, wie es bislang der Fall ist. Also das sind zwei gute Neuerungen für das Altersvorsorgedepot.
Ja genau, okay. Aber dann jetzt nochmal die Frage. Würdest du vor dem Hintergrund Menschen, die jetzt eben schon vielleicht in Riester-Verträgen stecken oder was Neues abschließen wollen, unbedingt so ein Altersvorsorgedepot empfehlen?
Wir kennen ja die Produkte noch nicht, aber von der Fördersystematik würde ich sagen, in den meisten Fällen dürfte es sinnvoll sein zu wechseln, vor allem je länger der Vertrag noch läuft, denn die neuen Produkte sind, wenn man sie richtig auswählt, kostengünstiger und bieten deutlich höhere Renditen. Es gibt aber auch ein paar Situationen, wo sich vielleicht der alte Riester-Vertrag noch mehr lohnt, als zu wechseln. Und das ist aber im Wesentlichen nur der Fall, wenn die Menschen nur 60 Euro pro Jahr bezahlen können und auf keinen Fall mehr. Also wer nur 60 Euro zahlen kann und nicht 1 Euro mehr, der erhält natürlich beim alten Riester unter Umständen schon die volle Förderung. Denn man musste ja 60 Euro einzahlen, das war der Mindestbetrag. Und wenn man sehr geringes Einkommen hat und entsprechend viele Kinderzulagen erhalten hat, dann hat man mit 60 Euro schon 300 Euro pro Kind erhalten, plus die 175 Euro Grundzulage und fertig. Ja, dann hat man mit minimalem Eigenaufwand schon die volle Förderung mitgenommen. Und nur in diesen Fällen könnte es vorteilhaft sein, den alten Vertrag zu behalten. Für alle, die wechseln, ergibt sich noch ein handfester Vorteil, nämlich die Pflicht zur lebenslangen Verrentung, die fällt weg in dem neuen System. Ja, bislang war es oft so, die Verbraucher haben uns ihre Verträge geschickt, jetzt gehe ich in Rente und haben dann ausgerechnet, ich krieg, weiß nicht, 80 Euro Rente. Ja, das lohnt sich doch erst, wenn ich 95 Jahre und älter werde. Ist denn das zulässig? Das war ein großes Manko bei den bisherigen Verträgen, weil die Versicherer so ungünstig kalkuliert haben, dass die Verbraucher sehr alt werden müssten, nur um das Guthaben wieder zurückzuerhalten, dass sie da selbst angespart haben. Und diese Verpflichtung entfällt. Also man kann sagen, okay, ich nehme das nicht von dem Versicherer, ich hätte gern Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr und das ermöglicht dann höhere Renten. Aber zum Auszahlungsplan kommen wir ja nachher auch noch.
Genau, und jetzt mach mal diese Neuerung mal einen Haken, das Altersvorsorgedepot. Ne? Wir wissen noch nicht, in welcher Ausgestaltung das bei privaten Anbietern dann geben wird. Es wird ein staatliches Standarddepot geben mit geringeren Kosten vermutlich. Das ist sehr gut. Aber es wird ja auch weiterhin noch Produkte, die herkömmlichen Produkte, sage ich mal, kein Depot, sondern die mit Garantieleistung, wie wir sie jetzt hatten, geben. Vielleicht kannst du nochmal sagen, ob sich da was ändern wird.
Ja, also die Garantieprodukte wird es geben. Also die Versicherer werden weiterhin ihre Vertriebe losschicken und sagen, ja, wir haben jetzt was Neues, Garantie 80%. Und das wird dann denen verkauft werden, wo man ja so ein bisschen die Sorge hat, Kapitalmarkt, Aktienmarkt, ist das wirklich sicher? Und dann gehen die Vertriebe raus und sagen, ja, wir haben ja was mit 80% Garantie. Also dein Verlust ist begrenzt auf 20. Du kannst nicht alles verlieren. Und das ist natürlich Augenwischerei. Und diese Produkte, die gab es auch in der Vergangenheit schon. Teilgarantie, Garantiefonds und so weiter, die haben furchtbar schlecht abgeschnitten. Die Renditen waren miserabel, die Kosten waren hoch. Warum ist das Augenwischerei? Weil was bringt so eine 80% Garantie über eine Laufzeit von 30 Jahren? Das bringt mir überhaupt gar nichts, weil in 30 Jahren ist mein Geld nur die Hälfte wert, allein aufgrund der Kaufkraft. So, und dann kann ich zwar eine Zahl auf den Zettel schreiben und sagen, nominal sind das 80% oder 100%, aber ich kann mir davon nur noch die Hälfte kaufen. Das bringt doch niemandem was. Insofern muss man natürlich auch klar aufklären, dass diese Garantie Geld kostet und möglicherweise, ich habe die Hoffnung, gibt es irgendwann auch Gerichtsentscheidungen, die Vermittler zu einer Falschberatung verdonnern, weil sie den Menschen derartige Garantien verkauft haben, ohne sie über die ganzen Nachteile dieser Garantie vernünftig aufzuklären.
Aber was sollten denn dann die Menschen künftig machen, die vielleicht sagen, nee, so ein Depot, das ist nichts für mich, ich bin vielleicht kurz vor der Rente oder kann das nicht ertragen mit den Wertschwankungen. Was wird es für diese Menschen dann geben?
Ja, es gibt jetzt für dieses Altersvorsorgedepot zwei Varianten. Einmal ein Standarddepot und einmal ein freies oder wird vielleicht auch Premium-Variante genannt werden. So, da über die Premium- oder freie Variante haben wir gesprochen. Da wähle ich als Verbraucher selber aus, in welche Aktien und welche Rentenfonds ich investieren will. Und wenn ich da sicherheitsorientiert bin, nehme ich halt zum Beispiel ich kann auch deutsche Staatsanleihen sogar nehmen. Ich muss noch nicht mal Rentenfonds nehmen, aber ich kann, wenn ich will, europäische Staatsanleihen nehmen mit kurzer Laufzeit, dann ist das bombensicher, ähnlich wie ein Tagesgeldkonto. Und dann nehme ich das einfach, wenn ich sage, ich will kein Risiko. Und das ist das Altersvorsorgedepot in der freien Variante. Und dann gibt es daneben noch, für alle, die es ein bisschen einfacher haben wollen, einen Standarddepotvertrag. Das ist das, was der Staat nachher auch anbieten wird.
Und das, was Anbieter anbieten müssen auch.
Und was genau auch alle Anbieter anbieten müssen. Bei einigen ist klar, wird es im Regal verstauben, weil sie lieber ihre provisionsträchtigen Produkte verkaufen wollen. Andere, ich rechne damit, die Neobroker werden da an erster Stelle sein, die werden das ins Regal ganz nach vorne schieben und damit angreifen und sagen, hier haben wir eine Standardeinstellung für alle, die sich nicht kümmern wollen. Da beispielsweise geht's los für junge Leute mit einem reinen Aktienfonds und irgendwann wird das dann eben umgeswitcht in Rentenfonds. So, das ist diese Standardeinstellung.
Okay, das mit dem Standardprodukt, das finde ich dann nochmal ganz spannend, ne? Wenn Anbieter das quasi wirklich dann so ein Standardprodukt anbieten müssen. Aber wie genau sieht das aus? Was ist da geregelt in diesem Standardprodukt?
Also bei dem Standardprodukt gibt es ein paar Voreinstellungen. Zum einen gibt es eine Kostengrenze von 1%. Teurer darf das nicht sein. Also die jährlichen Kosten dürfen 1% nicht übersteigen. Das ist auch gut so, denn wenn nicht gerade irgendwie Kinderzulagen im Spiel sind oder so, dann fängt das so langsam an, dass ab 1% Kosten die ganze Förderung wieder aufgefressen wird. Also wenn man es vergleicht mit günstigen ETFs zum Beispiel. Ja, deswegen ist gut, dass da ein Kostendeckel drauf ist bei diesen ganzen Standarddepots. Und die wird man auch ohne Beratungs- oder auch Verkaufsgespräche abschließen können, rein online. Das ist also auch gut für die, die das einfach haben wollen. So, und jetzt gibt's zwei Standardeinstellungen. Die sind wichtig zu wissen. Zum einen, es wird nur zwei Investmentfonds geben. Einen eher sicheren und einen chancenorientierten. Also im Grunde einen Aktienfonds und einen Rentenfonds. Idealerweise Aktien-ETF und Renten-ETF, weil die ja preiswert sind und hohe Renditen ermöglichen. Also man kann jetzt nicht selber aus Dutzenden von Fonds auswählen, sondern hat nur diese zwei zur Auswahl. Aber ist das ein Nachteil? Nicht unbedingt, wenn das zwei gute Fonds sind. Wir sagen ja auch immer in unseren ETF-Seminaren, ein Fonds reicht. Nimm den MSCI All Country World Index, den FTSE All World Index und dann hast du dein Geld breit am Aktienmarkt investiert. Das geht auch mit einem Fonds. Also das ist das eine, die zwei Fonds. Und die zweite Voreinstellung ist so eine automatische Umschichtung. Nämlich 5 Jahre vor Rentenbeginn wird der Anbieter automatisch so umschichten, dass maximal die Hälfte im Aktienfonds liegt. Die andere muss dann im sicheren Fonds sein. Und dann später nochmal darf der Aktienfondsanteil nur noch 30% sein zu Rentenbeginn und 2 Jahre davor. Man nennt das gerne auch Lebenszykluskonzept, dass man sagt, in Richtung Rente nimmt man das Risiko ein bisschen raus, damit das Ganze verlässlich wird.
Okay, das klingt tatsächlich erstmal relativ einfach. Zwei Fragen dazu. Einmal, kann ich davon abweichen, also sagen, nee, ich möchte gerne auch so kurz vor Renteneintritt doch lieber noch ein bisschen chancenorientiert sparen. Kann ich das dann abändern? Das wäre die eine Frage.
Ja, das geht.
Und die andere ist, wenn du sagst, da sind dann zwei Fonds drin, kann ich mir die selber aussuchen oder ist das quasi dann auch wieder von Anbieter zu Anbieter, von Standardprodukt zu Standardprodukt eventuell unterschiedlich?
Ja, das ist die Voreinstellung. Also du gehst davon aus, wenn du jetzt zur Deutschen Bank gehst, dann wird da natürlich ein Fonds aus dem Konzernverbund Deutsche Bank irgendwas drinstecken. Wenn du zur Volksbank gehst, wird das natürlich irgendwas von Union Investment sein. Und wenn du zu einem Neobroker gehst, dann hat der irgendwas ausgesucht, vermutlich ein ETF, der sehr preiswert ist. Also die zwei Fonds, die sind vom Anbieter voreingestellt, die kannst du nicht ändern. Du kannst nur das Mischungsverhältnis ändern. Du kannst sagen, ich will keine Aktien, ich will nur Renten. Du kannst aber auch sagen, ich will nur Aktienfonds und dann weichst du von dieser Voreinstellung ab. Das geht jederzeit. Auch im Rentenalter kann man das noch ändern.
Gut, das heißt, es wird dann bei den Standardprodukten von den einzelnen Anbietern auch Unterschiede geben hinsichtlich der Fonds, die dann ganz konkret drin stecken. Da habe ich so ein bisschen die Qual der Wahl. Ist das denn dann ja egal oder gibt es dann da vielleicht auch noch Unterschiede, was die Rendite angeht, sage ich mal? Oder kann man das noch nicht absehen?
Ja, doch, das wird natürlich Unterschiede geben. Ärgerlich ist, das heißt alles Standarddepot, aber jeder Standard ist vom Anbieter selbst festgelegt. Das ist ein bisschen verwirrend natürlich. Und dann wird es auch so sein, eine Bank nimmt einen Aktienfonds und sagt, wir haben folgenden Managementstil, aktiv, Value, Tech, was auch immer. Und ein anderer nimmt einen anderen Aktienfonds und macht das entsprechend einer Indexanlage. Und entsprechend können natürlich die Fonds sehr, sehr unterschiedlich sein, auch nachher in der Performance.
Gut, das heißt, da muss man dann schon, wenn die Produkte auf dem Markt sind, auch bei den Standardprodukten nochmal schauen, was steckt da eigentlich drin. So. Und dann natürlich noch die Frage, wir reden ja von Investment in Aktienmärkten, wie sieht es denn mit dem Risiko aus, was ich damit eingehe?
Das ist das Risiko des Kapitalmarktes. Das können wir hier nicht ausschalten. Wir reden über Alterssicherung. Da gibt es das Umlageverfahren. Da zahlen quasi die heutigen Erwerbstätigen die Rente der heutigen Rentner. Und daneben gibt es die Kapitaldeckung. Die haben wir überall. Die haben wir bei Riester, bei Altersvorsorgedepot, auch in der betrieblichen Vorsorge, bei Rürup-Renten. Und hier ist es immer so, die Kapitalmärkte bringen einen Zins. Das sind die Zinsmärkte. Oder sie bringen einen Unternehmensgewinn. Das sind die Aktienmärkte. Und niemand kann garantieren, wie sich diese Kurse kurzfristig entwickeln. Man kann nur sagen, langfristig sind sie eben gestiegen. Nominal seit 1970 etwa 7,5% pro Jahr. Die letzten 10 Jahre waren noch besser. Da waren die Renditen sogar im Schnitt zweistellig. Und kurzfristig gab es immer wieder Kurseinbrüche. Und deshalb ist eben auch so ein langfristiger Anlagehorizont entscheidend. Ja, also wer Angst hat vor so einem Crash am Aktienmarkt, der kann jetzt entweder sagen, okay, ich habe noch Zeit, dann sitze ich den einfach aus. Das war schlau in der Vergangenheit bislang. Oder wer sagt, ich habe die Zeit nicht mehr, ich stehe da nachts senkrecht im Bett. Der kann einfach sagen, okay, dann gehe ich weniger in diesen Aktienmarkt und nehme zum Beispiel nur 50% oder 30% Aktienfonds und lege den anderen Teil in sichere Rentenfonds an.
Okay, und das fand ich nochmal ein wichtiger Punkt, deswegen sage ich es jetzt nochmal, ist auch im Rahmen dieses Depots möglich. Da muss ich dann nicht auf eine Versicherung oder irgendein anderes vermeintlich sicheres Garantieprodukt zurückgreifen.
Ja, ganz genau. Das geht mit dem Altersvorsorgedepot, freie Fondswahl. Es geht aber auch mit dem Standarddepot. Da gehe ich einfach in den sicheren der beiden Fonds.
Okay, super. Ja, dann kommen wir mal zu dem vierten Punkt, den du angesprochen hattest. Und zwar, wenn ich dann zu Ende gespart habe, in Rente gehe und ich komme in die Auszahlungsphase. Was gibt es da Neues? Wie war das früher? Wie ist es jetzt?
Ja, jetzt haben wir im Moment das Problem, dass die Verbraucher zu uns kommen und sagen, ja, das lohnt sich erst, wenn ich 95 Jahre und älter wäre, weil die Versicherer kalkulieren ja so vorsichtig. Die haben da Sterbetafeln dahinter, die haben Abschluss, Vertriebskosten, wollen Gewinne machen. Und deswegen sind die Renten so niedrig, dass man steinalt werden muss, sage ich mal salopp. Und das fällt jetzt eben weg. Man muss nicht mehr zum Versicherer gehen. Man kann auch zu einem Broker gehen und sagen, ja, ich habe doch hier das Altersvorsorgedepot, zahl mir doch da monatlich eine Rente aus. Und dann macht er das. Ne? Und wenn wir sagen, das geht bis zum 85. Lebensjahr, das muss mindestens bis 85 gehen, kann aber auch sagen bis 90. Also nehmen wir an, der zahlt über 20 Jahre die Rente aus. Ja, dann ist das eben eine monatliche Auszahlung, die so bemessen ist, dass bis zum 85. Lebensjahr das Geld aufgebraucht ist.
Okay, aber bis 85, das ist pflichtig, kann ich sagen, gib mir alles auf einmal jetzt oder in den nächsten 5 Jahren.
Das geht nicht, genau, das wäre dann eine förderschädliche Verwendung. Man kann wie bislang auch 30% entnehmen, das ist in Ordnung, 30% kannst du immer rausnehmen, musst natürlich versteuern, die 30%. Und ansonsten, der Rest wird als quasi monatliche Zahlung ebenfalls voll zu versteuern ausgezahlt und du kannst dann sagen bis 85 oder bis 90 oder 95, genau. Und das ermöglicht eben einfach höhere Renten als beim heutigen System mit der Riester-Rente, wo immer ein Versicherer mitverdient.
Okay, super. Ich glaube, wir haben das jetzt erstmal ganz gut aufgedröselt und die 4 Punkte, die Neuerungen, ja, ich hoffe einigermaßen verständlich rübergebracht. Aber ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Wir machen ja jetzt schon Online-Seminare zur Altersvorsorge, wo auch das Reformgesetz, die neuen Produkte ein Thema sind. Und da habe ich jetzt mal ein paar Fragen, die auch in den Seminaren regelmäßig gestellt werden, mitgebracht. Vielleicht können wir die einfach nochmal durchgehen. Das kann ja, glaube ich, dann für die eine unter den anderen noch ganz hilfreich sein. Also, so eine typische Frage, würde es Sinn machen, einfach selbst in den ETF zu investieren, wie manche das ja jetzt vielleicht schon machen, anstatt das Altersvorsorgedepot zu nutzen?
Ja, das kann man machen. Mein Reden ist ja immer keep it simple, also möglichst einfach und vorsorgen, wie es zum Bedarf passt. Vorteil dieses selbst zusammengestellten ETF-Depot ist natürlich, man hat eine völlig freie Wahl. Man kann in alle Wertpapiere investieren, kann jederzeit den Broker ändern, hat minimale Kosten und es gibt kein Kleingedrucktes, das bei diesem Altersvorsorgevertrag natürlich immer noch mal irgendwo eine böse Überraschung bereithalten kann. Zum Beispiel kann der Anbieter die Fondspalette irgendwann ändern, er kann die Gebühren erhöhen und so weiter. Aber wenn man über das Altersvorsorgedepot ebenfalls zu günstigen Kosten investieren kann, und davon gehe ich aus, staatlicher Träger, Neobroker werden da an erster Stelle sein. Also wenn man da auch für 0 Euro ein Depot abschließen kann, ja, und nur die ETF-Kosten bezahlt, dann wird es in der Regel so sein, dass das Altersvorsorgedepot wegen dieser Förderung eben besser abschneidet, ja. Weil man kriegt ja noch 540 vom Staat, ne, und so weiter, und das Geld kann ja arbeiten und dann hat man eben auch während der Ansparphase keine Steuerereignisse, das geht alles nicht in den Sparerpauschbetrag, keine Abgeltungssteuer. So, also das Altersvorsorgedepot wird schon die Vorteile dann auch ausspielen. Ja, und dann vielleicht noch eine kleine Info für die Steuernerds. Alle anderen können weghören. Das Altersvorsorgedepot hat den Steuervorteil, dass man einerseits mehr investieren kann mit der Förderung. Das ist ein Anlageeffekt. Und zum anderen keine Abgeltungssteuer während der Laufzeit, also keine Gewinne, die besteuert werden, wenn man hin und her schichtet, keine Vorabpauschale, keine Ertragsbesteuerung. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Geld nachher rauszieht, keine 30% Teilfreistellung. Jeder, der in ETFs und Aktien-ETFs spart, weiß, vom Gewinn sind 30% steuerfrei, nur den Rest muss ich versteuern und zwar mit der Abgeltungssteuer. Und bei dem Altersvorsorgedepot gibt es, wie gesagt, keine Abgeltungssteuer, sondern stattdessen die volle persönliche Einkommensteuer. Aber mir ist wichtiger, jetzt Kapitel Steuernerds aus, wichtiger als den letzten Euro an Steuern zu sparen, ist es immer, es muss passen. Beides sind gute Optionen. Wichtig ist, dass man günstige Verträge abschließt und breit gestreut investiert.
Okay, prima. Eine andere Frage. Ob es sich für Geringverdiener jetzt noch lohnt, einen alten Riester-Vertrag abzuschließen? Weil das wäre ja bis Ende 2026 theoretisch auch noch möglich.
Ja, das ist der Fall. Den hatte ich vorhin auch mal kurz skizziert. Wenn man wirklich nur 60 Euro pro Jahr zahlen kann, also 5 Euro im Monat, sagt, mehr geht auf keinen Fall. Ja, dann kann man tatsächlich in diesem Jahr noch einen Altvertrag abschließen und würde dann, wenn das Einkommen entsprechend gering ist, schon die volle Grundzulage erhalten, 175 Euro, die vollen Kinderzulage, 300 Euro pro Kind. Ja, dann kann man sich sozusagen diese alte Fördersystematik noch eine Weile mitnehmen. Wichtig ist, man kann dann später auch noch wechseln. Ja, also wenn dann die Kinderzulage wegfällt oder wenn man mehr einzahlen kann, kann man später auch noch in das neue System wechseln. Geht also auch.
Okay, und wenn ich einen Riester-Vertrag schon habe und den behalten möchte, kann ich dann ab 2027 zusätzlich auch noch in so ein staatliches Altersvorsorgedepot investieren?
Ja, das geht, aber in dem Moment, wo man einen Neuabschluss unter den neuen Förderkriterien abschließt, verliert der alte Vertrag automatisch seinen Bestandsschutz. Also dann geht das nicht mehr mit der bisherigen Regelung 175 Euro Zulage fix, wenn man 4% des sozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens abzüglich der Zulagen eingezahlt hat. Also diese komplizierte Mindesteigenbeitragsregelung, die ist dann vom Tisch, sondern dann gelten die neuen Spielregeln.
Okay, und eine letzte Frage noch. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass ja der Anlagehorizont möglicherweise bei diesem Vorsorgedepot eher etwas langfristig ist. Da fragen sich viele ältere Verbraucherinnen und Verbraucher, ob sich dann dieser Umstieg auf das Altersvorsorgedepot auch noch im Alter von, sagen wir, 50, 60 oder sogar 70 Jahren lohnt, oder was man dort als Alternative in Betracht ziehen sollte.
Also mit 70 wird schwierig, da ist man ja schon in Rente und dann ist der Riester-Vertrag auch schon in der Auszahlungsphase, da wird es nicht mehr gehen. Aber klar, ansonsten muss man unterscheiden, Neuabschluss oder Wechsel. Beim Neuabschluss ist es so, klar, das lohnt sich umso weniger, je älter man ist. Weil wenn man jetzt sagt, man hat noch 5 Jahre vor Renteneintritt, dann kann man da grob gesagt vielleicht 10.000 Euro einzahlen. Klar, dann geht es um eine Rente von 30 bis 50 Euro. Man kann das alles machen mit einem günstigen Anbieter, aber große Sprünge wird man da mit einem Neuabschluss 5 Jahre vor Renteneintritt nicht mehr erwarten können. In der andere Frage war, kann man wechseln? Ja, und man kann jederzeit wechseln und sollte das dann auch tun, weil ja im neuen Altersvorsorgevertrag habe ich ja den Wegfall der lebenslangen Rente. Ich kann also einen Auszahlungsplan wählen, wenn ich nicht zum Versicherer gehe. Das ist wichtig. Ich gehe also zu einem Broker, zum staatlichen Träger, zu einer Bank und dann kann ich mir eine zeitlich befristete Rente auszahlen. Dazu muss ich dann aber vom alten in das neue System wechseln.
Okay, das waren mal so ein paar Beispiele. eben auch aus Fragen, die uns hin und wieder erreichen. Schauen Sie dazu gerne mal bei uns auf der Webseite. Wir bieten regelmäßig und auch künftig vermehrt Online-Seminare, Online-Sprechstunden an zu dem Thema Altersvorsorge, Altersvorsorgereformgesetz. Da kann man dann vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt konkreter eingehen. Ja, Nils, bis hierhin vielen Dank, fand ich sehr aufschlussreich. Und ja, vielleicht hast du zum Ende noch ein paar allgemeine Tipps zum Thema Altersvorsorge. Du hast gesagt, die Anbieter sind in den Startlöchern, da werden schon erste Angebotsbriefe verschickt. Also was gibst du den Menschen noch mit, die jetzt dabei sind, sich neu zu orientieren?
Ja, da habe ich noch eine Reihe von Punkten. Machen wir es kurz. Also Punkt 1, bleiben Sie skeptisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Es wird hier eine Verkaufswelle losgetreten werden. Und da wird die Provisionsmaschine anlaufen und man wird Produkte verkaufen wollen. Da bitte einfach sich zurücklehnen und dann sind wir bei Punkt 2, unabhängige Wellen zu Rate ziehen. Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen, die helfen dabei, den Überblick zu behalten und wie gesagt, werden Online-Seminaren unterstützen mit unabhängigen Informationen. Und dann Punkt 3, es wird natürlich auch Vermittlungsportale geben, die Informationen bereitstellen. Da wird aber über Affiliate-Provisionen viel Geld verdient. Da vorsichtig sein. Klar, die verdienen am Verkauf neuer Produkte, sie verdienen auch am Verkauf von ETF-Sparplänen. Also gucken, Vermittlungsportale haben auch eigene Interessen, sollte man kritisch sehen. Punkt 4, ganz wichtig auch, lesen Sie das Kleingedruckte. Wir haben das bei der Riester-Rente schon gesehen, da gibt es dann Klauseln, die fies sind und überraschend sind. Und deswegen, Anbieter können mit niedrigen Kosten starten, um Kunden zu gewinnen, dann drehen sie das nach oben. Sie können auch die Fondspalette ändern und so weiter. Also Kleingedrucktes lesen. Und dann Punkt 5, keep it simple. Ich kann es nicht laut genug sagen. Man kann eben auch ohne diese ganzen komplizierten Regelungen, ohne Förderung einfach vorsorgen. Das geht auch mit ETFs. Wer damit schon vorsorgt, hat jetzt auch keinen Handlungsdruck und kann in Ruhe abwarten, wie sich dieser Markt entwickeln wird. Ja, und dann für alle, die noch ein bisschen unentschlossen sind und sagen, ich traue den ganzen Braten noch nicht, einfach warten, bis es das staatlich organisierte Standarddepot geben wird. Ich gehe davon aus, dass das eine einfache und verlässliche Option sein wird, aber die wird es wahrscheinlich noch nicht zu Beginn 2027 geben. Das kann noch ein paar Monate dauern, vielleicht auch noch ein Jahr länger, das werden wir dann sehen. Aber da verliert man nichts, wenn man ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr nach hinten rausschiebt. Das ist allemal besser, als dann die falsche Entscheidung zu früh getroffen zu haben.
Okay, prima. Das war nochmal ein wichtiges Schlusswort. Vielen Dank, Nils, für das Gespräch und die vielen, vielen hilfreichen Informationen.
Ja, sehr gerne.
Okay, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Also zum Thema Altersvorsorge, Riester, Rürup-Rente und das neue Altersvorsorgereformgesetz haben wir viele Informationen bei uns auf der Internetseite. Wir werden dort weitere Informationen einstellen, viele Online-Seminare, Online-Sprechstunden anbieten. Machen Sie sich da gerne schlau bei uns auf der Webseite unter www.vz-bw.de. Ja, und wenn Ihnen der Podcast hier gefallen hat, dann hören Sie das nächste Mal wieder rein, erzählen Sie es weiter, lassen Sie eine Bewertung da. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.